Hallo, lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich sage nur einen Satz zu dir. Du bist Aufwachmediziner und wir starten auch schon direkt mit dem Interview. Und du hast in deiner Reihe Love Virus, hast du dich zur jetzigen Position, hast ein paar Gedanken geäußert, die ich hochspannend fand. Und dazu hätte ich gleich die erste Frage. Und zwar sagst du, wir haben keine äußere Krise, wir haben eine innere Krise. Und das klingt, glaube ich, für viele jetzt erstmal paradox, aber vielleicht kannst du es noch mal kurz erklären, wie du zu der Schlussfolgerung gekommen bist.
Ja, ich bin von mir ausgegangen. Und von meinem eigenen Weg, von dem, was ich, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Also, wenn ich mich von früher nehme, also so vor 15 Jahren oder sowas, und so etwas erleben lasse wie das jetzt, dann wäre ich entweder, also da wäre ich durchgedreht oder wäre sehr verärgert gewesen oder sehr verängstigt, eins von beiden. Entweder aufgrund der Angst vor einem gefährlichen Virus, weil ich dann Todesangst gehabt hätte oder ja, Angst vor Chaos und Unruhen und was weiß ich auch immer. Oder weil ich Angst vor einer Regierung hätte, die Blödsinn baut. Eins von beiden. Und ich erlebe es nicht mehr. Ich erlebe das nicht. Also ich kriege das natürlich mit. Ich bin ja nicht blind und blöd. Ich kann ja die Augen aufmachen und sehe, draußen laufen Menschen mit Masken rum, was ich sehr verstörend finde. Und das war's. Also mehr ist da nicht. Und das hat damit zu tun, dass ich meine Krise schon erlebt habe. Also ich habe diese Krise, die die meisten Menschen jetzt erleben, ganz gleich in welche Richtung, egal ob sie Angst vor dem Virus oder Angst vor einer Regierung haben, die hatte ich schon. Und zwar intensivst über Jahrzehnte. So, dass ich eindeutig sagen kann, dass die Krise in uns stattfindet. Weil sonst müsste ich sie ja jetzt auch erleben. Sonst müsste ich ja auch durchdrehen und Angst haben und, oh Gott, wie wird das alles und wird das Geld reichen und werden wir noch Jobs haben und das Problem dabei ist, dass man, wenn man in dem Zustand ist, das kann ich vollkommen nachvollziehen, also wenn man in dem Zustand ist, in dem ich früher war, dann, und ich fühle mich nicht so weit entfernt davon, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich bin nicht, ich fühle mich nicht, was weiß ich, wahnsinnig erhaben oder irgendwie sowas oder unantastbar oder sowas. Darum geht es gar nicht, sondern es ist einfach nicht mehr da. Das ist total schräg auch. Also es ist auch ein total komischer Zustand, weil was wir uns vorstellen, ist immer Licht und Liebe und alles ist Friede und wir schweben auf einer Wolke und furzen rosa Fürze und so Sachen. Und das ist aber nicht so, sondern es ist alles wie vorher, nur ohne Stress oder mit weniger Stress. Und deswegen habe ich das gesagt, dass diese gesamte Krise findet nur in uns statt. Die ist nur ein Ausdruck davon, was wir in unserer Kindheit erlebt haben, das ist das Verrückte daran. Das ist das, was sich kaum jemand vorstellen kann. Wir sind nicht alle Kinder in Erwachsenenkörpern, sondern wir sind alle traumatisierte Kinder in Erwachsenenkörpern. Und das ist ein mega Unterschied. Wenn wir Kinder in Erwachsenenkörpern wären, dann wären wir fast erwachsen. Weil dann wären wir einfach als in der Freude, in der Liebe, in dem Frieden, in dem Kinder auf diese Welt kommen, aufgewachsen. Und alles wäre cool. Und wir sind aber traumatisierte Kinder in erwachsenen Körpern, die jetzt noch einmal ihr Trauma erleben. Und das erlebt jeder Mensch sein ganzes Leben lang. Die meisten Menschen erleben ihr Leben lang ihr Kindheitstrauma. Das ist nichts, in dem Sinn gar nichts Besonderes. Das ist der Grund, warum unsere Welt in dem Zustand ist, in dem sie ist.
Und okay, jetzt, wenn du sagst, dadurch erleben wir die Situation alle unterschiedlich, macht es das ja auch klar, ja, dass wir, jeder hat ein anderes Standing zu dieser Situation, einige haben Angst, andere nicht. Und du sagst, vor 15 Jahren hättest du noch Angst gehabt, weil die Angst vorher eh schon Jahrzehnte da war, subtil vermutlich, aber wie hast du es denn geschafft, weil vermutlich über mehrere Jahre, jetzt angstfrei zu sein, jetzt innerlich frei davon zu sein, von dem, was außen passiert?
Wie habe ich das? Das ist etwas, was man eigentlich nicht schaffen kann. Also da, ich könnte da nicht behaupten, dass ich da eine Sache gemacht habe und die hat dazu geführt. Also das ist so komisch. Wir haben alle so seltsame Vorstellungen vom Leben, ja? Und eine dieser Vorstellungen ist, boah, wenn ich lang genug, hart genug an etwas arbeite, dann werde ich erfolgreich sein und dann komme ich zum Ziel. Mhm. Und ich habe eigentlich das Gegenteil davon gemacht. Das ist das Einzige, was ich, oder das Elementarste, was ich sagen kann dazu. Ich habe aufgehört, etwas erreichen zu wollen. Mhm. Und dadurch habe ich etwas erreicht, was ich nie für vorstellbar gehalten hätte, also nicht mal annähernd, weil ich war immer nervös, gestresst, aufgeregt, ärgerlich, rebellisch. Ich fand immer alles ziemlich kacke. Und angefangen hat es eigentlich damit, dass ich mich mit 9/11 beschäftigt habe und da hatte ich die größte Krise meines Lebens über 10 Jahre oder sowas in dem Bereich, weil mir damals schon klar geworden ist, was jetzt auch vielen Menschen langsam aber sicher klar wird, dass manches nicht so mit rechten Dingen zugeht. Also wem es jetzt nicht auffällt, bei dem weiß ich nicht, was er noch serviert bekommen muss, damit er merkt, okay, das, woran ich mich bisher gehalten habe, und da geht es nicht darum, dass irgendjemand böse ist oder dass man jemand verteufelt oder sagt, ah, die sind alle schlimm. Es geht nur darum, dass dir auffallen kann, ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, wie die das sagen. Mhm. Das ist der wichtigste und wesentlichste Schritt am Anfang. Und dann wusste ich einfach irgendwann, ich darf mich damit auch nicht mehr stressen. Ich muss in mich schauen. Ich muss schauen, was ist in Wahrheit in mir los? Und da hat mir mein Lehrer Soham so unfassbar geholfen. Das kann man gar nicht beschreiben. Weil es ist ein sehr simpler Satz, den er gesagt hat, aber wenn man den wirklich lebt, dann bekommt er eine vollkommen andere Bedeutung, als man am Anfang gedacht hat. Und der heißt, fühl deine Gefühle. Und das ist etwas, was die meisten Menschen sehr wahrscheinlich nicht können, weil sie denken, ihre Gefühle sind ihre Gedanken. Aber ihre Gedanken sind nicht ihre Gefühle. Gefühle sind Körperempfindungen. Und ich habe mich so sehr auf meinen Lehrer eingelassen, dass es keine Trennung mehr gab, dass ich nichts anderes mehr wollte, als das zu leben, was er sagt, weil ich gemerkt habe, das ist die Wahrheit. Und das ist eine Wahrheit jenseits von Recht haben wollen. Mhm. Und in dem Maß, in dem ich das getan habe, in dem Maß ist mein Leben äußerlich gesehen beschissener geworden. Und das war nicht leicht und es ist immer noch nicht leicht. Das ist deswegen jetzt nicht ein easy peasy, haha, witzig, wir sind alle lustig, Leben, aber es ist wesentlich entspannter und wesentlich friedlicher. Und das ist etwas, was mich selbst, naja, schockiert hat, könnte man fast sagen, oder sehr überrascht hat, dass mich so eine Krise wirklich überhaupt nicht mehr juckt. Also gar nicht mehr. Ich denke noch zwischendurch drüber nach und ich habe auch so meine Ideen und will mich zwischendurch vielleicht kurz mal aufregen, aber so von der Substanz her ist da nichts, wo ich sagen könnte, ah ja, aber jetzt müsste es ja mal wieder Angst bekommen. Mhm. Kommt einfach nicht. Und das kann man nicht machen, weil wenn ich es versuche zu tun, dann unterdrücke ich die Angst nur. Und das funktioniert nicht. Weil dann will ich die Angst, in dem Moment, in dem die Angst kommt, will ich sie loshaben. Und das ist ein großes Problem. Weil die ist ja gerade da. Also das heißt, dann muss ich mich ja wieder von mir abspalten und muss so tun, als gäbe es die Angst nicht. Mhm. Und tatsächlich ist sie ja da. Sie ist als Körperempfindung in meinem Körper. Und ich habe das schon früher in so vielen verschiedenen Bereichen gemacht, wenn Briefe vom Finanzamt kamen oder von Anwälten oder Rechtsstreitigkeiten hatte oder irgendwas in die Richtung, habe ich früher einige Male gezofft vor Gericht und da habe ich das geübt, da habe ich gemerkt, hey, du kannst es einfach fühlen. Und es ist keine magische Pille, wo dann innerhalb von 3 Minuten alles anders wird, sondern das ist ein lebendiger, lebenslanger Prozess. Und der geht weiter, der ist nicht zu Ende.
Ja, Und wenn du sagst, du hattest vorher die Muster, ja, aggressiv zu sein oder so, ja, so nach außen zu gehen, ich glaube, dann ist es noch schwieriger zu verstehen, was dahinter die Angst ist, weil wir es ja nicht fühlen, ja, weil dann regen wir uns auf und denken, wir sind der Rebell. Ja, das ist vielleicht.
Aber das ist ja meistens so, wenn wir das machen, wenn wir uns über andere aufregen, dann projizieren wir das, was tatsächlich in uns ist, nach draußen und sagen, der ist schuld. Der ist verantwortlich für meine Gefühle. Und der Witz daran ist, früher hat das halt auch gestimmt. Also das war tatsächlich so. Da gab es jemand außerhalb von dir, von dem warst du abhängig. Meistens Vater oder Mutter oder beide zusammen. Und die waren der Auslöser für deine sehr, 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 sehr unangenehmen Gefühle, die du nicht verarbeiten konntest, wo du nicht wusstest, was du damit anfangen sollst. Und das wurde abgespeichert. Das ist das, was man Trauma nennt. Und sobald du dann erwachsen wirst, kommt es wieder hoch. Und dann erlebst du ein Leben, so wie es die meisten Menschen erleben, nämlich immer das Gleiche. Ja? Egal, ob du dich trennst von deinem Partner oder nicht, es bleibt immer so, wie es schon immer war. Dann suchst du einen neuen Partner, dann ist der wieder so, wie der vorher. Das ist ja unlogisch, das macht ja keinen Sinn. Es gibt ja eine große Auswahl. Könntest ja mal einen anderen erwischen. Warum triggert der die gleichen Gefühle in dir? Warum bringt der die gleichen Probleme mit sich wie der vorherige Partner? Oder der Job. Ja, du wechselst den Job oder manche wechseln auch den Wohnort. Manche gehen sogar in Communities und treffen dort dann die gleichen Arschlöcher wie vorher.
Mhm. Ja.
Wir nehmen uns halt immer mit und wir sind dabei als traumatisierte Kinder. Wir sind nicht dabei als erwachsene, gestandene Männer und Frauen, die ihren Weg gehen. Kaum einer von uns. Mhm. Kaum einer. Mhm. Und ja, das ist für mich ist das der Weg und auch die Freiheit von dem Drama, das ich total nachvollziehen kann und auch teilweise in Ansätzen merke ich schon, ja, das ist immer noch in mir und ich könnte mich schon auch darüber aufregen, das ist ein Riesenscheiß, aber es bringt nichts. Mhm. Ich kann nur das machen, was ich für mich tun kann. Mhm. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja.
Ja, und du hast auch gesagt, oder als ich das Video mir angeschaut habe, Love Virus, ist mir eins klar geworden, und zwar eine ganze Kette, ja, ich lege mal los. Also, um äußerlich frei zu sein, musst du innerlich frei sein, denn dann bist du auch äußerlich frei, obwohl wir per Gesetz gerade nicht äußerlich frei sind. Ja, das ist eigentlich so das Interessante, das Spannende, finde ich, an der Situation. Also daran sieht man eigentlich, unabhängig davon oder fast egal, was im Außen ist, dein innerer Zustand bestimmt, was du im Außen fühlst, ja, auch wenn es im Außen anders ist. Das kommt so ein bisschen schizophren daher, aber so ist es ja.
Nee, eigentlich ist es sehr eindeutig. Das könnten wir auch im ganz normalen Leben, auch ohne Krise, könnten wir das erleben und nachvollziehen. Also zum Beispiel, du gehst raus und triffst jemand und das ist dein Freund oder deine Freundin und du sagst, wow, die mag ich so gern, die ist so super. Und ein Bekannter, eine Bekannte trifft den oder die auch und ich sage, mit dem komme ich gar nicht klar. Was ist, der ist ja total schräg. Also hat der sich jetzt geändert oder sind es einfach zwei verschiedene Sichtweisen? Also wir kennen das theoretisch, aber wir checken nicht, dass es in der Praxis wirklich so ist, dass wir ein und dieselbe Sache auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren, weil es in uns interpretiert wird und nicht außerhalb von uns. Natürlich existiert außerhalb von uns der gleiche Berg, die gleiche Sonne, der gleiche Mensch. Das kann man sagen, ja, der ist rot angezogen. Da würden sich die wenigsten drüber streiten, wenn er rot angezogen ist. Ja? Mhm. Aber wie ich sein Verhalten interpretiere, wie ich seine Worte interpretiere, seine Gestik, seine Mimik, alles ist in mir und nicht außerhalb von mir. Und das verstehen wir nicht. Und deswegen denken wir immer noch, dass wir irgendetwas, was ein Problem für uns ist, außerhalb von uns bearbeiten müssen. Und das funktioniert nicht. Also wir haben es, also wir versuchen das seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden und die meisten Menschen ihr gesamtes Leben. Ja. Also ich frage mich immer, wie oft müssen wir das probieren, bis wir checken, dass es nicht funktioniert. Weil, also Ein ganz einfaches Beispiel. Du hast einen Partner, der geht dir auf die Nerven. Mhm. Oder einen Job. Dann wechselst du den. Dann ist es 3 Monate gut und dann fängt es wieder an. Und dann wechselst du ihn wieder. Und dann geht es wieder ein halbes Jahr gut und dann sagst du, na, aber das ist es wieder nicht. Und dann wechselst du wieder den Job. Mhm. Und irgendwann müsste ja klar sein, okay, es kann nicht so wirklich am Job liegen. Da denken wir dann, ich habe noch nicht das Richtige gefunden. Ich bin noch auf der Suche nach dem Richtigen. Den gibt es nicht. Den gibt es in dir. Den gibt es dann, wenn du dich suchst. Wenn du schaust, wer bist du eigentlich und wie bist du drauf und was machst du da die ganze Zeit und warum tust du das? Und warum reagierst du so, wie du reagierst? Woher kommt es denn? Hm. Und was hast du denn in deiner Kindheit erlebt, dass du so verunsichert bist? Hm. Und so, oder auch rebellisch, gegen wen musst du gerade kämpfen? Wer ist denn so böse gerade in dem Moment? Hm. Und das ist ein irrer Weg. Der ist, also ich weiß, wir haben, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Menschen auf der Suche nach diesem Quick Fix sind, ja, so eine schnelle Lösung. Es gibt mir einen Satz, der mir hilft, mein Leben zu transformieren. Den kann ich dir schon geben. Aber es gibt ein gutes Zitat dazu und das heißt, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Und das hat dann nichts mehr mit dem Lehrer zu tun, sondern nur mit dem Schüler. Du kannst zwei verschiedene Menschen einen und den gleichen Satz sagen und der eine verwendet den für sich und nutzt den und macht was draus und der andere sagt dir, ja, das ist ja ein Scheißsatz und geht und schmeißt ihn weg und versteht nicht, was es eigentlich bedeutet.
Ja. Und das bedeutet, du hast auch gesagt, und man sieht es eigentlich jetzt gut, ja, diese Kämpfe, die eigentlich in uns sind, haben wir vorher im kleinen Kreis geführt, sagen wir mal, ja, mit dem Partner, mit dem Chef, mit Vegas. Ja, und jetzt ist es aber fast, ja, wie sagt man, regional, überregional, global. Ja. So, jetzt haben wir es, weil sich gerade zwei Meinungen gegenüberstehen und so polarisieren, aber eigentlich ist es doch nur unser eigener innerer Kampf, der jetzt ja überall sichtbar wird, ja. Einfach nur, indem wir uns irgendwie positionieren können und das andere, dem anderen die Schuld geben können.
Ja. Das ist so schön, dass du das siehst. Das ist genau der Punkt. Wenn uns das jetzt nicht klar wird, dass da etwas in uns am Schlummern war, was jetzt rauskommt, wie sauer wir sein können, wie böse, wie ärgerlich, wie verletzt, wie rebellisch, wie dramatisch, wenn wir das jetzt nicht checken, und zwar auf allen Seiten, da kann sich keiner ausnehmen, und wie sehr es in uns kocht, wie viele Gefühle wir in Wahrheit fühlen und wie gerne wir dem anderen an die Gurgel gehen würden, um das einfach nur abzustellen, was ja aber gar nicht da draußen ist, sondern was ja in uns stattfindet und was wir ja gerade fühlen. Wenn wir das jetzt nicht checken, ist die Frage, was brauchen wir noch, um das endlich zu kapieren? Also das ist ein Weckruf. Das ist vielleicht der letzte oder vorletzte, ich habe keine Ahnung. Aber wenn wir es jetzt nicht kapieren, ist die Frage, was muss noch kommen, damit wir es kapieren? Und das meine ich nicht als Trostszenario oder so, sondern es ist einfach so, man kann das ja sehen, solange das alles so vor sich hin dümpelt, hat keiner so einen echten Grund, irgendwas zu ändern. Ja? Und genau, das ist genau, wie du gesagt hast. Da haben wir dann diese Kämpfe im Kleinen, da finden wir den scheiße und der ist nicht toll und haben unsere kleinen Kriege. Ja? Und jetzt wird es durch so eine nationale, internationale Geschichte so richtig hochgekocht, und wir nehmen unsere Lager ein, ja? die haben keine Bedeutung. Es hat keine Bedeutung, ob ich für oder gegen die Regierung bin. Beides ist Schwachsinn. Wozu? Das macht überhaupt keinen Sinn. Den einzigen Sinn, den es macht, ist, die all diese krassen Gefühle, also ist gleich Körperempfindungen, die ich im Körper fühlen kann, anzuschauen und zu fühlen und ehrlich zu sein zu mir selbst erstmal. Und die mir selbst gegenüber zugeben. Mhm. Und dann zu checken, okay, es gibt zwar einen äußeren Auslöser und der heißt Regierung oder der heißt Virus oder was auch immer, aber es ist ja ein Gefühl in mir. Mhm. Und der gerade neben mir steht, hat vielleicht gar keins oder ein anderes. Mhm. kann also nicht am Virus liegen oder an der Regierung, sondern muss etwas mit mir zu tun haben. Und das hat nichts aktuell jetzt, das ist das Verrückte an der Sache. Ich habe mein Leben lang gedacht, da drüben steht der Feind, den muss ich bekämpfen, weil der beschert mir jetzt gerade Scheißgefühle. Und ich habe nicht gecheckt, nee, du kannst erstens mal das Gefühl fühlen, dadurch hältst du schon mal an und es wird nicht mehr ganz so, wie sagt man, unbedacht oder einfach so impulsiv. Ja? Und im zweiten Schritt kannst du auch, selbst wenn das Gefühl bleibt, du kannst dich einfach aufgrund dieses Gefühls auch entscheiden. Das bedeutet, wenn du dich schlecht fühlst in der Gegenwart von den Menschen, dann drehst du dich um und gehst. Kein Mensch zwingt dich, dort zu bleiben. Aber wir denken aufgrund von unserer Programmierung, von irgendwelchen moralischen Werten, die es so nicht wirklich gibt, die nur in uns existieren können, die uns aber oktroyiert werden von außen, denken wir, ah ja, aber um den muss ich mich ja kümmern, weil der ist ja in der und der Beziehung zu mir oder der hat mir damals geholfen, also muss ich ihm jetzt auch helfen, obwohl er ein Arsch ist, obwohl ich ihn überhaupt nicht mag. Und das ist verrückt, weil das bedeutet nicht nur, dass wir uns nichts Gutes tun, weil wir fühlen uns scheiße, solange wir uns um den kümmern. Und wir tun auch ihm nichts Gutes, weil wir sind ja dann keine gute,
keine gute Gesellschaft in dem Moment.
Richtig, das war das Wort, was ich gesucht habe. Wir sind keine gute Gesellschaft, weil wir ja scheiße drauf sind in seiner Gegenwart. Also das ist dann ein ständiges Gefake und wir versuchen nur so zu spielen, als wären wir freundlich und in Wahrheit fühlen wir uns scheiße. Aber wir trauen uns gleichzeitig auch nicht, das so, so elementar zu leben, dass wir halt wirklich sagen, okay, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann gehe ich erstmal weg. Das ist ja, was wir jetzt lernen können.
Ja. Und das Lustige ist subtil, aber das haben wir vorher schon gesagt, sind wir sogar noch sauer auf den anderen, weil wir uns nicht getraut haben zu sagen, nee, ja. Ich bin hier nicht ganz, sind wir da, haben schlechte Laune und eigentlich nur, weil wir nicht gesagt haben, nee, eigentlich habe ich keine Lust, ja. Genau. Und ich habe gerade, während du das erklärt hast, habe ich gerade gedacht, das ist doch eigentlich Selbstliebe, weil wir trauen uns nicht hinzuschauen, aber wenn wir uns trauen hinzuschauen, weil ich frage mich immer, okay, was ist jetzt Selbstliebe eigentlich, ja, wie geht es so? Und in dem Moment dachte ich gerade, eigentlich ist es doch, wenn wir uns das anschauen können und dann für uns selbst sagen können, okay, guck mal, was da alles los ist. Ja, und dann lernen, damit gütig oder nachsichtig oder so umzugehen. Und
ich würde sagen, Selbstliebe hat im Wesentlichen was mit Ehrlichkeit und Authentizität zu tun. Wir denken immer, das ist sowas, oh, ich liebe mich so sehr, ich finde mich so toll, ich liebe mich. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und das bringt dir gar nichts. Da wirst du dann halt vielleicht narzisstisch und findest nur dich toll und alle anderen scheiße oder so. Der entscheidende Punkt ist, dass wir beginnen, ehrlich zu werden und aufgrund unserer Gefühle uns trauen zu handeln. Denn das wurde uns früher verboten. Wir durften früher nicht aufgrund unserer Gefühle handeln, weil uns unterstellt wurde, dass unsere spontanen Impulse unser Wille sei. Kennst du das? Kindern sagt man, dass sie einen starken Willen hätten.
Ach so, stimmt, ja.
Tatsächlich haben Kinder eine starke Anziehung oder eine starke Abneigung. Und sie sagen dann, weil sie das Vokabular der Eltern verwenden, weil die Eltern nicht mehr checken, was es da eigentlich geht, sagen sie, ich will nicht.
Ja, stimmt.
Und dann sagen die Eltern, es geht nicht um deinen Willen.
Stimmt.
Das ist aber nicht der Wille des Kindes, sondern das ist das Gesetz der Anziehung und das Gesetz der Abstoßung oder Ablehnung. Und wir, typisch Erwachsene, also traumatisierte Kinder, die in erwachsenen Körpern leben, sagen jetzt, wir finden das Gesetz der Anziehung, finden wir so toll. Ja, da gibt es ja 1000 Kurse und Filme und alles super, super Gesetz der Anziehung. Wow, ich muss nur noch positiv denken und alles fließt. Und was ist mit dem Gesetz der Ablehnung? Was ist damit? Warum traust du dich nicht? Warum scheiße dir in die Hose, wenn du an Weihnachten eine Ausrede brauchst, damit nicht zu den Eltern oder zu den Schwiegereltern fährst? Warum nimmst du jetzt Corona als Ausrede, um an Weihnachten endlich das erste Mal nicht zu deinen Eltern oder Schwiegereltern zu fahren? Warum kannst du es nicht einfach so sagen, dass du keinen Bock hast? Warum geht das nicht? Das geht deshalb nicht, weil uns gesagt wurde, dass es nicht geht, dass wir uns an unserem Willen orientieren, der kein Wille ist, sondern der einfach nur Anziehung und Ablehnung ist. Also zu einem Magneten gehören immer zwei Seiten. Der hat nicht nur Nordpol oder nur Südpol. Gibt es auch, aber normalerweise sind es immer zwei Pole.
Ja, und warum trauen wir es uns nicht? Ist vielleicht das gleiche Thema, warum trauen wir uns nicht, authentisch zu sein? Also das wäre es ja, wenn ich authentisch sage, nein, keine Lust jetzt an Weihnachten zu Schwiegermama, sage ich mal, klassisch Beispiel. Ja. Warum? Eigentlich, weil wir doch trotzdem noch Angst haben, der andere mag uns nicht. Sagen wir mal, selbst wenn der andere, wenn wir den anderen auch nicht mögen, warum wollen wir trotzdem, dass er uns mag?
Weil wir früher davon abhängig waren, dass uns jemand mag, weil wir sonst verhungert wären oder gestorben. Wir haben den Kontakt gebraucht. Wir sind ein Gemeinschaftswesen. Wir sind keine Einzelgänger. Und da wir damals missbraucht wurden, also unsere natürliche Zuneigung, die notwendig ist, damit wir nicht sterben. Wir brauchen, also es gab ja sogar Studien darüber, wenn Kinder in den ersten Monaten keinen Körperkontakt haben, sterben sie. Das muss man sich mal reinziehen. Also von Essen und Trinken und anderen Pflegegeschichten noch ganz zu schweigen. Also nur wenn sie keinen Körperkontakt haben, sterben sie. Und da wir darauf angewiesen sind, sind wir so angelegt, dass wir bereit sind, alles zu opfern, um das zu bekommen. Das heißt, wir passen uns an unser Umfeld an. Und so wird auch die Programmierung weitergegeben. So wird alles, was wir seit Jahrhunderten leben, von Generation zu Generation weitergegeben, weil die Eltern sich nicht bewusst sind dessen, was sie da tun. Sie hören auf irgendwelche Ratgeber oder sie denken, naja, hat mir früher auch nicht geschadet. Ja, sie können die Liebe gar nicht leben, weil sie ja in ihnen selbst blockiert ist. Und dann behandelst dein Kind halt so nebenbei. Ja? Was dann das Ergebnis ist, was ich total irre finde, braucht man sich ja nur umschauen, wenn man guckt, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Da frage ich mich oft, wozu und warum habt ihr die dann bekommen? Also das verstehe ich dann nicht. Da werde ich nicht so richtig schlau draus. Weil mir ist klar, Kinder kommen pur hierher. Das heißt nicht, dass sie komplett unbeschrieben sein müssen. Aber sie sind in einer viel reineren und pureren Energie als wir. Deswegen könnten wir von ihnen lernen, nicht sie von uns. Aber wir denken in unserer unfassbaren Überheblichkeit, ich bin der Schlauere, ich muss dem Kind alles beibringen. Und das Kind wird das meiste. Also wenn du ihm einfach nur Liebe gibst und einfach nur da bist, brauchst du in den meisten Bereichen gar nichts machen. Das lernt sprechen ohne deine Hilfe. Du laberst einfach mit ihm und es labert irgendwann nach. Fertig. Und du läufst durch die Gegend und es hat irgendwann keinen Bock mehr zu krabbeln und dann fängt es auch an zu laufen. Also das sind Sachen, wo wir uns wirklich fragen müssen, haben wir noch nie hingeschaut? Also haben wir es wirklich verpasst, wenigstens einmal zu gucken, wie das funktioniert? Das ist total irre.
Ja, und das ist ja, dieser Stress resultiert ja auch aus dem Programm sozusagen, ja, weil wir wissen, jetzt müssen, keine Ahnung, 1000 Ängste spielen sich ab, aber wenn du sagst, das Schwerste ist ja die Identifikation mit dem Gedanken zu durchbrechen, ja, und nehmen wir jetzt den Fall, ich mag den anderen nicht und trotzdem will er, dass ich gemocht werde. Obwohl ich ja, wenn ich das Thema nicht hätte, viel mehr in meiner Kraft wäre. Also, wenn es mir egal wäre und ich müsste mich nicht unterordnen, damit der andere da auch kein Thema, kein Problem hat, dann wäre ich viel kraftvoller. Aber wie kann man das erreichen? Also wie könnte ich mich davon lösen, von diesem Gedanken doch gemocht zu werden?
Indem du es mal tust und schaust, was passiert. Und das wollen die meisten nicht. Wir haben Angst vor dem Schmerz. Wir wollen den Schmerz kein zweites Mal fühlen. Das ist ganz klar. Das kann man auch keinen Vorwurf machen. Wir wollen die Schmerzen nicht fühlen, die das auslöst. Und wir projizieren auch Schmerzen als Idee in das Ergebnis hinein, falls wir uns trennen oder falls wir sagen, hey, ich habe keine Lust, von denen wir gar nicht wissen, erstens, dass sie kommen, weil wir kennen ja noch nicht mal die Reaktion. Und wenn wir die Reaktion kennen, sagen wir, ja, ich weiß ja schon, was passiert, dann werde ich wieder angeschrien oder ich werde verurteilt oder was auch immer, dann traue ich mich nicht einfach damit zu sein. Ich will nicht, also es ist ganz subtil, das ist nichts Bewusstes, was da abläuft, sondern es ist sehr, sehr subtil. Man kann das, also das ist auch immer das Schwierige, wenn ich das in Worte ausdrücke. Man muss wirklich versuchen, das bei sich zu fühlen und wirklich zu realisieren, dass da auf einer tieferen Ebene etwas abläuft, von dem man keine Ahnung hat, was aber gleichzeitig trotzdem beobachtbar ist, dass man eben merkt, hey, ich sag's Ihnen nicht, dass ich keine Lust habe oder ich fahre halt hin, obwohl ich keine Lust habe. Und warum mache ich das? Und da gibt es in dem Sinn, kann ich da 1000 logische Antworten finden, wenn man es nicht probiert, wenn man es nicht einmal ausprobiert, dann bringen diese Antworten nichts. Das heißt, der Weg dorthin ist der, dass ich nächstes Weihnachten Corona nicht als Ausrede nehme, sondern dass ich sage, einfach absage oder gar nicht erst zusage, dass ich das einfach mal ausprobiere, wie ist es, nicht hinzufahren. Und dann erlebe ich ja auch, also in solchen Momenten denkt man, oh Gott, das wird furchtbar, das wird furchtbar, ich kriege Anschiss. Oft ist es auch so, dass man ganz neue Sachen kennenlernt, zum Beispiel, dass die Schwiegereltern dann sagen, ah ja, es ist ja Corona. Da merkst du dann, ach krass, die reden sich jetzt meine Absage schön. Aber das merkst du ja erst hinterher. Das kannst du ja nicht vorher wissen. Vorher gehen wir das nur in Gedanken durch und dann sind wir die ganze Zeit im Kopf und denken darüber nach, ah, wie könnte der reagieren und was wird der sagen. Das ist ja alles nicht real. Es existiert ja alles nicht. Das sind alles nur Fantasien. Und aufgrund dieser Fantasien reagieren wir nicht oder machen nicht das, was wir eigentlich machen wollen. Das ist das Problem. Und wenn wir das nicht, wenn wir das abkürzen würden und nicht in unserer Fantasie bleiben, sondern tatsächlich nicht hingehen, einfach weil wir keine Lust haben, weil es sich nicht gut anfühlt. Und das, die Schwierigkeit dabei ist dann, wir wollen es dann immer begründen. Also das heißt, wir schaffen es nicht, einfach nicht zuzusagen oder abzusagen, ohne alles. Wir wollen immer erklären, wir wollen es immer erklären, weil wir immer noch wollen, dass der andere uns lieb hat. Ja. Und weil wir das nicht fühlen wollen, wie scheiße sich das anfühlt, ohne Begründung, einfach zu sagen, nee. Dann muss man erklären, also selbst, wir wollen selbst unsere Lust noch erklären, aber du kannst deine Lust nicht erklären. Das geht nicht. Für die kannst du nichts. Und das ist das Verrückte daran, dass wir alle sind irgendwie so auf der Suche nach ihrem höheren Selbst und nach ihrer Intuition. Die ist schon da. Du traust dich nur nicht nach der zu handeln. Das ist deine Lust oder auch deine Unlust. Aber die ist gesellschaftlich so reglementiert und so krass eingepfercht und eingekerkert, dass du dir gar nicht mehr vorstellen kannst, ach krass, ich kann nur das machen, was mir Spaß macht. Nee, das geht ja nicht. Ja, bist du jetzt auf der Suche nach deinem höheren Selbst oder nicht? Ja, schon, aber das ist ja was viel spirituelleres, was viel... Wer soll es dir denn sagen? Woher sollst du die Information haben? Wenn nicht durch deine Gefühle, wenn nicht durch das, dass du, wenn du an eine bestimmte Sache denkst, innerlich total ausflippst und am liebsten schon dort wärst, bevor du überhaupt losfährst, oder indem du merkst, boah, nee, es zieht sich alles zusammen, ich habe keinen Bock, ich will da nicht hin. Und das ist das einzige Problem. Das ist so verrückt, wenn wir uns das anschauen. Das einzige Problem ist, dass wir, wenn wir Lust haben, es nicht tun aufgrund von irgendwelchen Programmierungen, gesellschaftlichen Konventionen. Und wenn wir keine Lust haben, es trotzdem tun aufgrund von Programmierungen und gesellschaftlichen Konventionen. Es sind immer Programmierungen, es sind immer einfach nur Ideen. Ja. Aber die Programmierung ist ein bisschen fester als eine Idee, weil sie ist meistens verbunden mit Gefühlen und automatisierten Handlungen. Dadurch kommst du da nicht raus. Und deswegen sind die meisten, die auch nur annähernd in Richtung Freiheit gegangen sind, haben immer etwas gemacht, beziehungsweise die haben ihren Schmerz konfrontiert. Du musst bereit sein, deinen Schmerz zu konfrontieren und herauszufordern und zu sagen, okay, jetzt, wenn ich dabei draufgehe, nicht als waghalsiger, wie heißt der, Evil Knievel oder irgendwie so ein Kamikaze-Pilot, das ist nicht gemeint damit, sondern es ist gemeint damit, diese Grenze zu durchbrechen, die rein fiktiv ist. Und das ist diese Grenze ist programmiert, weil die ist auch bei jedem verschieden. Und wenn du das, also das heißt, du musst, es gibt ein paar Sachen, die wurden ein bisschen so, wie nennt man das, so in der Persönlichkeitsentwicklung, Komfortzonen-Challenge, ja, so haben die das genannt. Und das ist der erste Schritt, das ist ein guter Weg. Aber dir muss klar werden, es geht nicht darum, dich jeden Sonntag in der Früh um 10 auf den Marktplatz zu legen für 10 Minuten. Und das ist es dann. Das ist nämlich wieder künstlich, das ist außerhalb deines Lebens. Es geht darum, dass du das in deinem Leben machst mit den Menschen, die jetzt hier sind oder jetzt nicht hier sind. Die dir jetzt gerade eine E-Mail schreiben oder zum dritten Mal anrufen innerhalb einer Woche, obwohl es dir dreimal im Jahr reichen würde und so weiter. Egal, was das ist. Das muss jeder für sein eigenes Leben wissen. Da kann niemand irgendwelche Ideen davon haben und Vorschriften machen. Wir müssen diesen Schmerz herausfinden und herausfordern. Mhm. Und wenn wir das nicht tun, bleibt alles gleich.
Mhm. Ja, und dabei dachte ich gerade, als du gesagt hast, wir müssen es erkennen, vielleicht würden wir sogar erkennen, dass der ganze Tag dann sich ziemlich scheiße anfühlt. Also wir haben ja immer dasselbe Programm. Ja, morgens aufstehen, zum Job gehen, nachmittags, weiß nicht, andere Verpflichtungen, abends ins Bett und so weiter. Und dann, wenn ich mich zurückerinnere, frage ich mich ja, wie oft hat man Momente, wo es sich eigentlich richtig gut anfühlt in dieser Gewohnheit, in diesem Programm? Nicht so oft, ja. Man denkt, am Wochenende fühlt man sich besser, aber eigentlich auch nicht so richtig, nicht immer, ja. Und das ist, glaube ich, auch das Problem. Also du hast es gerade gesagt, wenn wir das wahre Selbst leben wollen, müssen wir uns ja trauen, das zu machen, was sich gut anfühlt, ja. Und warum haben so viele Menschen Angst, sich zu zeigen mit dem, was sich gut anfühlt? Also viele sagen ja dann, nee, keine Ahnung, oder selbst einfach nur so ein Interview zu führen, wäre für viele ja schon so eine große Hürde. Warum ist es so? Warum haben wir so eine Angst vor letztlicher Verurteilung? Also, obwohl wir sagen könnten, wir wissen schon, es sind von dem anderen die Gedanken. Es hat nichts mit mir zu tun und trotzdem spüre ich, dass ich noch denke, ich will das nicht haben, ja, auch wenn ich es gar nicht mitkriege.
Was willst du nicht haben?
Keine negative Beurteilung von außen. Und deswegen formuliert man manchmal so vorsichtig und drumherum, aber denke, manchmal wäre man viel kraftvoller, wenn man es einfach sagen würde, ja? Ja. Aber ständig schwebt die Angst mit, okay, jetzt kommt jemand und sagt, nee, was ist denn das für ein Scheiß?
Ja, das hat einfach damit zu tun, dass wir keine Übung damit haben und dass wir immer noch denken, dass wir damit etwas zerstören, was uns einen Vorteil gebracht hätte. Aber wir könnten es einfach mal ausprobieren und dann schauen, was passiert. Und das macht aber keiner. Also ich habe vor kurzem zum Beispiel mit Pia drüber gesprochen, warum ich bei einem Kongress absage. Und ich habe gemerkt, ich war dabei so im Flow und es war so ein schönes Gespräch, dass ich es aufgezeichnet habe. Und das habe ich dann der Veranstalterin geschickt. Und die war nicht happy. Die fühlte sich verurteilt und bewertet und so weiter. Ich habe das aber nicht verurteilt und bewertend gemeint. Ich bin nur von mir ausgegangen. Und das trauen wir uns aber nicht. Und das war für mich auch krass, weil eigentlich war ein Impuls in mir, das zurückzuhalten, um niemand auf die Füße zu treten. Und das ist eine Gratwanderung. Das ist schwierig. Ich verstehe das total, weil ich war früher immer so, ich habe immer komplett rausgeknallt, alles. Das ist auch nicht die Lösung, ja? Nicht wirklich, weil es geht um eine tiefere Ebene, die man gar nicht beschreiben kann. Ich kann heutzutage viel direkter sein als früher und bin trotzdem nicht so verletzend oder überhaupt nicht mehr. Das ist was total Komisches. Wie kann man das erklären? Aber deine eigentliche Frage war, warum wir das nicht tun, ne? Also, oder was war nochmal die Frage?
Eigentlich, wo kommt diese Angst her, negativ beurteilt zu werden? Guck mal, zum Beispiel, du hast jetzt auch gesagt, du hast es nicht aufgezeichnet vorher, weil du davor nicht damit rausgehen wolltest. Vermutlich wäre das ja auch die Angst, negativ bewertet zu werden. Und warum, ja.
Das aufgezeichnet. Ich habe das Gespräch aufgezeichnet.
Ja, genau. Und hast gesagt, und dann hattest du so Widerstände, ihr das zu schicken.
Ja.
Das versteht, aber letztlich ist es doch die Angst vor der negativen Bewertung.
Ja, oder? Klar. Auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, je länger ich drüber nachdenke, denke ich mir, die ist so krass in uns verankert. Und ich frage, kommt es wirklich nur von unseren Eltern? Weil sonst würden wir ja alle schon unser wahres Selbst leben. Sonst würden wir alle schon machen, was wir wollen.
Ja.
Also wie werden wir das verdammt nochmal los?
Für mich, vielleicht gibt es eine andere Quelle, eine andere Ursache noch. Für mich ist es eindeutig. Ich bin als Kind konstant kritisiert worden. Konstant. Also ich kann mich an gar nichts erinnern. Also nicht, dass ich mich an gar nichts erinnern kann, wenn ich nicht kritisiert war. Aber die Kritik war so präsent, dass es sich angefühlt hat, als gäbe es gar nichts ohne Kritik. Mhm. Und ich dann natürlich immer auf der Hut war. Also das heißt, ich musste immer schauen, aber das ist ja kein bewusster Prozess, deswegen kann ich das ja gar nicht reflektieren. Erst jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ah krass, ich muss da total immer geschaut haben, was darf ich machen, was darf ich nicht machen. Und dann merke ich, oh krass, ich habe jetzt gerade aus Lust irgendetwas gemacht, was aber eigentlich verboten ist oder was, wofür ich dann wieder kritisiert wäre. Das war eine komplette Anspannung die ganze Zeit. Ich war immer noch auf der Hut und das merke ich heute noch, dass diese Elemente in mir sind, wo ich denke, oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt nichts falsch gemacht oder so. Mhm. Und du hast gefragt, wie kommen wir da raus? Mhm. Es geht dadurch, indem wir es konfrontieren, indem wir es machen, indem wir uns, manche sagen dann, indem wir mutig sind oder indem wir uns trauen, aber das ist es eigentlich nicht, weil Mut ist kein Gefühl, sondern wir bezeichnen Menschen als mutig, die Angst haben und es trotzdem tun. Aber das ist kein Gefühl, das ist keine Körperempfindung, weil du bist in dem Moment eben nicht so, boah, ja, geil, sondern du bist in dem Moment, oh Gott, nein, ich will nicht, ich springe da nicht runter, ja, Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen oder was auch immer. Und dann sagst du, nein, ich springe, ich bin ja nicht blöd, ich bin ja nicht bescheuert. Und dann machst du es doch. Und jeder, der schon mal Bungee-Jumping gemacht hat, der weiß das, dass das der Kick ist, dass man es doch macht, obwohl hier alles sagt, du hast ja voll eine am Rad, das ist sehr tief und sehr tödlich und vollkommen irre. Mhm. Und der Kick ist nicht der Flug.
Ja.
Der Kick ist, dass du sagst, obwohl ich den Schiss meines Lebens habe, gehe ich jetzt über den Punkt drüber, wo ich nicht mehr zurück kann. Mhm. Und der Vorteil beim Fallschirmspringen oder beim Bungee-Jumpen ist, du kannst dann wirklich nicht zurück. Mhm. Der Nachteil im Leben ist bei solchen Entscheidungen, die eigentlich das Gleiche von uns fordern, dass du zurückrudern kannst. Mhm. Dann sagst du, ah, ich habe es ja nicht so gemeint und nächstes Weihnachten komme ich ja wieder. Und du willst immer dem anderen seinen Schmerz nehmen. Du willst ihm immer helfen, dass er nicht den Schmerz fühlt, den du denkst, dass er fühlt. Oder den du interpretierst, weil du ihn fühlen würdest, wenn dich jemand so behandelt. Es bedeutet umgekehrt natürlich, wenn du beginnst, deine Wahrheit so zu leben, musst du natürlich auch bereit sein zu sagen, hey, wenn jemand sagt, ich komme nicht, dass du dann kein Drama draus machst, sondern sagst, ah ja, okay, ich fühle jetzt mein Gefühl, das fühlt sich scheiße an, aber ich kann ihn ja einfach mal so sein lassen, wie er ist. Er hat gesagt, er kommt nicht. Das bedeutet ja gar nichts. Das bedeutet nichts für nächstes Weihnachten. Das bedeutet nur, dieses Weihnachten kommt er nicht.
Ja.
Aber was machen wir? Wir machen ein Familiendrama draus und sagen, oh, das erste Mal in meinem Leben ein Weihnachten ohne Sohn.
Ja, und da geht ja die Projektionskette, Schleife eigentlich weiter. Ja? Wir projizieren es auf uns. Deswegen regt es uns auf, weil wir denken, ja nicht, weil der andere irgendwas hat, sondern weil wir denken, es geht gegen uns.
Genau.
Und das ist ja die ganze Zeit eigentlich gesellschaftlich, ja, und
ja, wir sind so krass in dieser Programmierung drin, das musst du dir mal reinziehen. Das sind ja oft Menschen, von denen wir behaupten, dass wir wollen, dass es ihnen gut geht.
Ja.
Ja, also das sind ja engste Vertraute, engste Freunde, Familienangehörige und so weiter. Mhm. Wo wir sagen würden, wenn du gefragt wirst oder wenn man gefragt wird, hey, willst du, dass es dem gut geht? Dann sagst du, ja klar, natürlich. Das ist das Wichtigste, dass es ihm gut geht. Und dann sagt er, ja, aber mir geht es dann gut, wenn ich Weihnachten nicht bei dir bin. Und dann wird es plötzlich ein Konflikt. Was total schräg ist, weil du hast vorher gesagt, du willst, dass es ihm gut geht. Und das stimmt eben nicht. Wir handeln nicht so, dass wir wollen, dass es dem anderen gut geht, sondern wir handeln so, dass wir nie über diese programmierten Grenzen drüber hinweggehen, dass wir keinen Schmerz fühlen. Wir wollen, dass wir und die anderen keinen Schmerz fühlen. Und an dem, und das ist ein komplex, natürlich sehr primitiv beschrieben, aber am Schluss ein sehr komplexes Gebilde aus sehr vielen verschiedenen sogenannten Glaubenssätzen, die keine Sätze sind, sondern eben, ich nenne das lieber Programmierungen, das ist eindeutiger, denn das sind miteinander verknüpfte Handlungen, Gefühle, also Körperempfindungen und Gedanken. Gedanken meistens aber auf einem sehr unbewussten Level, was vollkommen normal ist, mhm, und was oft ausgesprochen auch gar nicht so stimmt. Mhm. Das ist das Verrückte dabei. Es sind viel stärker Gefühle, als dass man es wirklich artikulieren könnte. Und es bringt auch gar nichts, wenn du es artikulieren kannst. Das ist das Verrückte daran. Sondern was etwas bringt, ist, wenn du es fühlen kannst, wenn du, dann merkst du nämlich das erste Mal in dem Leben, in deinem Leben die Blockade, wo sie wirklich ist. Die ist nicht in den Gedanken, die ist nicht im Kopf, die ist hier im Körper, weil du willst dieses Gefühl nicht fühlen, das du fühlst, wenn du gerade springen würdest. Und da hast du, und ich verstehe das, weil ich mache das ständig. Und ich habe das nicht mein ganzes Leben, aber die letzten 15 Jahre habe ich mich immer wieder damit konfrontiert und geschaut, was passiert, wenn ich es jetzt doch mache, obwohl es laut meiner Programmierung verboten ist. Was passiert dann? Mhm. Und das Verrückte daran ist, ja, manchmal fühlen sich Menschen auf den Schlips getreten, aber du fühlst dich immer weniger auf den Schlips getreten. Mhm. Und du fühlst immer weniger, dass du dem anderen etwas antust, sondern du merkst immer mehr, du tust ihm tatsächlich etwas Gutes. Und das ist was sehr Verrücktes. Wir glauben nämlich zum Beispiel, dass wir unseren Eltern einen Gefallen tun, wenn wir eben jedes Weihnachten kommen. Mhm. Und es könnte sein, dass das genau das Gegenteil ist. Es könnte sein, es wäre der größte Gefallen, den wir ihnen tun könnten, wenn wir das erste Mal ehrlich sind und nicht kommen, weil wir wirklich nicht wollen. Und dann gäbe es die Möglichkeit, dass sie auch mal schauen, worauf habe ich eigentlich Lust? Macht mir das wirklich Spaß? Muss ich mich jedes zweite Wochenende mit der Großfamilie treffen? Ist es wichtig? Also nicht, dass das Ergebnis schon feststeht, sondern solange ich mein Verhalten nicht verändere, gibt es beim anderen auch keinen Grund, dass der irgendetwas tut oder reflektiert oder mal schaut, wie es ihm damit geht. Mhm. Ich kann aber nicht den anderen therapieren. Ich bin nicht dafür zuständig, dass es dem anderen besser geht, sondern ich bin erstmal dafür zuständig, dass es mir besser geht. Und das ist das Schizophrene daran, dass dafür, dass es mir besser geht, muss ich in Kauf nehmen, dass es mir temporär in einem Moment sehr viel schlechter geht. Und das kriegen wir nicht verarbeitet, weil wir streben immer so einfach in Richtung positiv. Ja, Hauptsache alles ist gut, alles ist gut. Und dann kehren wir lieber alles unter den Teppich und dann schauen wir, dass es schön geordnet bleibt und kein Chaos und nichts durcheinander kommt.
Ja.
Und so erziehen wir unsere Kinder und so sind wir mit allem.
Ja. Und da fällt mir ein Beispiel ein, aber vielleicht erstmal das andere. Und zwar, was mir dabei klar geworden ist, wir überlegen immer, ja, wie machen wir denn unsere Glaubenssätze bewusst? Ja, weil es ja unbewusst ist. Aber du hast es gerade gesagt, indem wir es einfach fühlen. Also ja, in jeder Minute, in der wir fühlen, wird uns ja klar, was wir denken, wie wir programmiert sind. Und sogar indem wir es noch fühlen, gelangen wir in die Freiheit, nach der wir uns eigentlich sehen. Ja, weil wir fragen immer, okay, was ist Berufung und so weiter? Ja. Aber ich habe jetzt gedacht, um Berufung, um uns wirklich zu trauen, das zu leben, müssen wir ja erst innerlich frei sein. Ja.
Ja.
Und
absolut.
So ein gutes Beispiel. Also meine kleine Tochter sagt letztens zum Ohrenarzt, sie will das Elsa-Kostüm anziehen, ja. Und dann wusste ich schon, okay, jetzt musste mein Partner schlucken. Und normalerweise war nein. Und in dem Moment war dann aber ein kurzes Innehalten und dann sind sie doch hingegangen und dann wurde verstanden, okay, das wäre eigentlich was, ich habe jetzt die Angst vor der Beurteilung, ja, oder ja. Ist mein Thema, obwohl sie ja das Kostüm trägt, nicht ich. Und ja. Das ist eigentlich die Befreiung, wenn wir überlegen, in jeder Minute, wenn wir automatisiert Ja oder Nein sagen, warum eigentlich? Ging es auch anders, ja.
Ja. Wir haben das mit Kindern ständig. Ich habe da mal einen Podcast mit Pia drüber gemacht, der hieß, mir ist kalt, zieh deine Jacke an.
Ja, ja.
Das ist irre. Ja. Mir ist kalt, zieh du deine Jacke an. Das müssen wir aber erstmal checken, dass es wirklich so ist. Also, dass wir denken, brrr, ist aber kalt heute. Und dann sehen wir das Kind im T-Shirt oder Pullover und sagen wir, ja, Jacke anziehen, es ist kalt heute. Nee, mir ist kalt, das müsste ich erstmal kapieren.
Ja.
Und dann müsste ich schauen, was das Kind macht. Ich habe noch so ein schönes Beispiel auch von einer spirituellen Lehrerin gehört. Die hat einen 4-jährigen Sohn und der hat halt gesagt, es ist zwar Winter, aber ich gehe heute barfuß. Das mit den Schuhen, das finde ich ein komisches Konzept. So. Und dann hat die halt die Schuhe einfach in den Rucksack eingepackt oder in die Tasche. Gesagt, ja gut, dann gehen wir barfuß heute. Ja, es hat keine Minute gedauert und er hatte die Schuhe an, ist doch klar. Mhm. Ja, und wenn nicht, kann er barfuß laufen, geht ja. Aber wir wollen immer alles vorher regeln, weil wir sind so vorausschauend, wir wissen ja alles vorher, wir wissen es ja alles schon. Und das ist unsere Programmierung, die alles schon weiß. Es hätte auch sein können, dass ihr Sohn einfach der begnadetste Barfußläufer der Antarktis wird oder irgendwas. Keine Ahnung. Ja. Also das haben wir aber nicht auf dem Schirm, sowas können wir uns nicht vorstellen.
Ja, und es ist ein cooles Beispiel, weil gerade vor 2 Tagen, glaube ich, waren wir spazieren und die meine 4-jährige Tochter sagt, keine Jacke. Okay, 10 Grad, ja, wir schon im dicken Wintermantel. Und dann haben wir es aber erlaubt und ich habe aber gemerkt, eigentlich ist es gar nicht so die Angst, dass sie friert, natürlich, aber dann stellt ja der normale Menschverstand ein, sagt, gut, wenn sie friert, wird es ihre Jacke anziehen, die haben wir mitgenommen. Aber das ist eigentlich konstant die Angst war, was denken jetzt die anderen, wenn ich so verantwortungslos bin und mein Kind so fahren lasse. Ja, das ist ja eigentlich unser größtes Problem. Und damit konfrontieren uns ja Kinder ständig, weil uns könnte ja irgendwann auffallen, dass Kinder eigentlich, dass denen irgendwie immer warm ist und die meisten Kinder bis zu einem bestimmten Alter ihre Jacke nicht anziehen wollen. Ja, aber okay, anscheinend ist da noch irgendwas, braunes Fett, habe ich mal gelesen, was die trotzdem warm hält, ja. Und was wir schon verloren haben, weil wir durch dieselbe Programmierung gegangen sind.
Ja, genau.
Und so ein cooles Beispiel, wo wir eigentlich merken könnten, ja, warum ist das so? Aber ja.
Ja, wir haben ständig Angst vor irgendwas. Entweder ist es eben Angst, dass das Kind krank wird oder Angst davor, dass irgendjemand beurteilt, wie du mit deinem Kind umgehst. Und das sind die falschen Impulse. Also die richtigen Impulse wären, dass du dein Kind erstmal als gleichwertiges Wesen anerkennst und merkst, auch, ja, die haben eigene Vorstellungen und ich muss sie nicht an meine anpassen. Also wenn ich Fahrradfahrer bin, muss mein Kind kein Fahrradfahrer werden oder was auch immer. Ganz primitives Beispiel. Und es gilt ja für alles andere auch. Ja. Also, ja, das ist irre. Aber also, wir fangen immer an der falschen Stelle an. Also wir wollen dann zum Beispiel unsere Kinder richtig erziehen, was totaler Schwachsinn ist, weil wir noch gar nicht bei uns geschaut haben. Also jeder gute Kinder- und Jugendpsychotherapeut weiß, wenn die Eltern mit ihrem Kind kommen, das repariert werden soll, dass das Kind eigentlich zum Spielen gehen könnte und die Eltern da bleiben sollten.
Deswegen ist eigentlich auch logisch, warum wir unsere Intuition verloren haben. Ja, also wenn man anfängt zu suchen, was will ich, dann heißt es ja erstmal, ja, musst du deiner Intuition folgen. Ja, warum fühle ich die nicht? Ah, weil wir nicht fühlen konnten oder nicht gefühlt haben. Also
genau. Und vor allem, weil du dich nicht traust, diesem, also es kann schon sein, dass es Menschen gibt, die gar nichts fühlen. Das ist möglich. Aber ich kann es den wenigsten wirklich abnehmen. Denn wenn ich dich jetzt frage, hast du Lust auf einen Kaffee oder eine heiße Schokolade, dann weißt du das. Du bist doch nicht blöd. Ich bin auch manchmal indifferent und weiß nicht. Und dann trinke ich es einfach, obwohl ich es nicht wollte. Natürlich gibt es sowas. Aber wenn ich dich frage, hey, lebst du lieber im Warmen oder lieber im Kalten? Magst du die Abwechslung oder... Da hat jeder von uns hat sowas, wo er sagt, nee, das ist schon klar, dass ich lieber Tee trinke als Kaffee. Mhm. Und
ja.
Wir vergessen das dann aber, dass wir das auch haben in den Bereichen, in denen wir eben intensiv programmiert sind, wo wir eben dann über unsere Empfindungen, über unsere Intuition, über unseren sogenannten Willen, der keiner ist, sondern einfach nur Anziehung und Ablehnung, drüber hinweggehen und so tun, als gäbe es das nicht. Und dann wundern wir uns, warum wir Depressionen bekommen und Midlife-Crisis. Das ja. wundert mich überhaupt gar nicht. Mhm. Und das ist notwendig, weil wir sonst überhaupt nicht checken, was wir verbockt haben.
Ja.
Und wir können ja sogar, also das ist ja auch kein Vorwurf, weil wir können nichts dafür, weil wir sind da rein manipuliert worden. Mhm. Aber ich würde fast behaupten, jeder Mensch hatte das schon mal in seinem Leben, egal in welchem Alter. Irgendwann hat er sich gedacht, irgendwas läuft hier verkehrt.
Ja.
Nicht, dass das, damit meine ich nicht, dass man das sein ganzes Leben so hatte oder dass man sich dann daran orientiert hat, sondern ich meine einfach nur, irgendwann im Verlauf deiner Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenleben, hast du dir irgendwann gedacht, das ist komisch hier, das ist nicht normal, das ist seltsam. Mhm. Irgendwas in diese Richtung. Mhm. Das bedeutet, du hast eine Intuition, die ist da. Du merkst, das ist schräg. Mhm. Du wirst nur von außen nicht bestätigt, weil alle anderen wollen dir natürlich sagen, nee, nee, ist alles gut hier, mach dir keine Sorgen. Geh weiter brav arbeiten, geh schön in die Schule und in den Kindergarten, weil dann wird aus dir was und dann kommst du irgendwann an. Und das sagen Leute, die selber nicht angekommen sind und die gar nicht wissen, was es bedeutet. Mhm. Und wir verschieben einfach immer das Ziel in die Zukunft. Ja? Das Ziel von der ersten Klasse ist die zweite, von der zweiten die dritte. Wenn du dann die Ausbildung machst, ist das dann der Job. Wenn du einen Job hast, willst du dann Manager werden. Wenn du Manager bist, willst du endlich in Rente. Und dann bist du in Rente und dann merkst du, hups, schon vorbei. Was habe ich denn gemacht die ganze Zeit?
Ja, und jetzt wird mir gerade klar, Midlife-Crisis ist ja mit 30, 40, Mitte 40 wahrscheinlich, weil wir wissen, Schule, nee, reicht noch nicht, da bist du noch zu jung, da hast du es nicht erreicht. Studium auch nicht, das, so mit 40 erreicht man es ungefähr, ja, oder 35, je nachdem, was man eine Zahl hat. Und wenn wir da sind, können wir ja verstehen, das Gefühl stellt sich gar nicht ein. Im Gegenteil, weil je höher ich komme, je höher, desto schmerzvoller wird es eigentlich, ja, desto weniger habe ich ja das, was ich eigentlich wollte in meinem Leben, Freiheit.
Genau.
Ja, okay. Also eigentlich geht es tatsächlich, wahres Selbst ist gleich fühlen. Ja, das war so die Erkenntnis irgendwie. Von oben gibt es ja die Impulse, aber worüber kommen die? Übers Gefühl. Und wenn ich erst beim Kaffee anfange, will ich lieber Kaffee oder Schokolade, dann kann ich später ausweiten. Ja, gehe ich zum Weihnachtsfest oder nicht? Ja. Kann ich mutiger werden? Ja, okay. Wir projizieren sogar bis zur Rente.
Also
wir denken ja, wenn wir uns zum Beispiel nach Freiheit sehen, ja, bis zur Rente, dann sind wir frei. Aber sind wir auch nicht. Ja, sind wir trotzdem im Programm, zwar in der Rente, aber
genau. können
wir mit was anfangen, wenn es soweit ist.
Das ist so schön, dass du das sagst, weil wir checken eine Sache absolut überhaupt nicht. Selbst dann nicht, wenn wir das Gesetz der Anziehung kennen. Wenn ich auf ein Ziel hinarbeite, also es heißt ja auch, Ziele seien ganz wichtig. Ja? Man muss sich Ziele setzen, damit man einen Sinn im Leben hat. Und das ist irre. Das ist immer künstlich. Kein Kind hat irgendein scheiß Ziel. Außer das unmittelbare Sandburg bauen. Ja? Dann danach ist schon wieder was anderes, ist schon das Nächste. Wenn wir Ziele setzen, und nicht aufpassen dabei, und die meisten können gar nicht aufpassen, weil wir gar nicht wissen, wie es geht, weil wir den ganzen Prozess gar nicht verstehen, dann üben wir die ganze Zeit, das, was jetzt tatsächlich da ist, zu unterdrücken zugunsten eines Ziels in der Zukunft. Das heißt, wir haben die ganze Zeit eine Karotte vor uns hängen und die sagt uns eben, entweder wenn du einen Job hast, dann wird's gut, oder wenn du Manager bist, dann wird's gut, wenn du in Rente bist, dann wird's gut. Und so üben wir die ganze Zeit gar nicht das, was wir wollen, sondern wir üben, etwas in die Zukunft zu schieben.
Ja.
Und deswegen heißt auch jede gute Manifestationsanleitung oder ist ein Bestandteil jeder guten Manifestationsanleitung, du musst dich jetzt bereits so fühlen können, als wärst du am Ziel. Mhm. Und jetzt kommt meine Frage. Wenn du das kannst, wozu willst du dann das Ziel noch erreichen? Es geht dir beim Ziel immer nur ums Gefühl.
Stimmt.
Das bedeutet, wenn du manifestieren kannst, ist Manifestation überflüssig. Das ist was, das ist ein Paradox, aber das kriegt der Verstand nicht hin, aber es ist so. Und dann stellt sich die Frage, ja, was ist denn dann? Dann brauche ich ja keine Ziele. Ja, genau. Weil du in jedem Moment neu wählen kannst und auch musst, wenn du willst, dass es dir gut geht. Du kannst dich nicht auf deine Entscheidungen von gestern verlassen, falls es dir heute schlecht damit geht. Und du kannst nicht dich quälen dafür, dass du in der Zukunft irgendein Ziel erreichst, wenn du merkst, es passt jetzt gar nicht mehr zu dir. Und wir halten dann in den Gedanken so immens fest an diesen fixen Zielen und haben gar nicht geschnallt, dass dieses Ziel einfach nur ein Wunsch ist, der immer, und das ist jetzt ein harter Satz, den viele nicht verstehen werden, aus dem Widerstand zum jetzigen Moment kommt. Mhm. Wünsche kannst du nur haben, wenn du zum jetzigen Moment im Widerstand bist. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum du, wenn du wirklich manifestieren kannst, nicht mehr manifestieren können musst, weil das äußere Ergebnis dann egal ist, weil du nicht mehr im Widerstand zum jetzigen Moment bist, weil du kannst ja jetzt dich in dem Moment so fühlen, wie du dich fühlen willst. Mhm. Also brauchst du nichts mehr in der Zukunft. Mhm. Das fällt weg.
Ja.
Das ist alles überflüssig. Und diese ganzen Ziele, die wir in die Zukunft projiziert haben, irrelevant. Das bedeutet aber überhaupt nicht, dass du nichts mehr erledigst oder nichts mehr schaffst. Das ist wieder der Verstand, der dann sagt, oh, dann werde ich ja faul, hänge den ganzen Tag auf der Couch. Du weißt es doch gar nicht. Mhm. Das musst du erstmal ausprobieren. So weit musst du erstmal kommen. Man muss erstmal, also das ist ein krasser Zustand, wenn man den schafft, wenn man das erreicht, dass man wunschlos glücklich ist. Mhm. Was bedeutet, man ist glücklich, ohne Wünsche zu haben. Mhm. Man braucht keine Wünsche mehr produzieren, weil man ist nicht im Widerstand zum jetzigen Moment. Ich habe nur einen Wunsch, wenn ich den jetzigen Moment scheiße finde. Wenn ich sage, ach, mit Auto wäre geiler als ohne. Oder wenn ich eine Million hätte, könnte ich mir mehr Sachen leisten. Ja, aber dann bin ich immer im Widerstand zu dem, wie es jetzt ist.
Ja.
Und deswegen ist die Übung nicht manifestieren zu lernen, sondern die Übung ist, mit dem jetzigen Moment in Frieden zu fallen. Mhm. Mit dem jetzigen Moment vollkommen in Einklang zu sein, indem du bereit bist, alles zu fühlen, was jetzt hier ist.
Ja, und ich habe gerade gedacht, und warum können wir das nicht? Also als Beispiel, ich habe jetzt eine Situation, die ich cool finde und trotzdem merke ich, dass mein Verstand sagt, ja, aber was ist nächstes Jahr? Ne? Also das ist eigentlich,
ja, genau.
So, das zerstört meinen momentanen Frieden manchmal, ja? Indem
genau.
Ich einmal drüber nachdenke, okay, aber was ist nächstes Jahr? Jetzt ist gut. Und das macht ja der Verstand auch immer. Alles, was nicht felsenfest festgeschnürt ist, da strickt er eine Unsicherheit draus.
Ja.
Das zerstört unseren Frieden.
Der Witz dabei ist ja, dass ja nichts felsenfest ist.
Ja, ja.
Du hast keine Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit. Wir wissen nicht, wie nächstes Jahr die Lage ist, weder die globale, nationale noch regional bei dir intern. Du weißt es ja gar nicht.
Ja.
Aber wir tun so, als könnten wir es wissen. Mhm. Und deswegen planen wir falsch. Mhm. Wir haben die vollkommen falschen Planungsszenarien, weil wir planen viel zu langfristig. Planung ist gut, aber und ich habe nichts dagegen, einen Termin zu machen. Ja? Wir mussten jetzt einen Termin machen, damit dieses Gespräch stattfinden kann. Aber das ist gar nichts, was mich irgendwie berührt oder stört oder juckt. Das ist kein Plan, an dem ich arbeite. Das ist einfach nur Termin, fertig. Und ich nehme mir die Freiheit, zum Beispiel, falls es mir nicht gut geht, einen Termin zu verschieben oder falls ich keine Lust habe, dann verschiebe ich den.
Ja.
Aber das tut, also da habe ich gar kein Drama deswegen oder gar kein, oh Gott, ich muss den Termin verschieben. Das ist gar kein Problem.
Ja.
Das habe ich in Spanien und Italien gelernt. Da habe ich mich als guter, als braver Deutscher, habe ich mich da immer an jeden Termin gehalten. Da haben die gesagt, ja, morgen um 4 Uhr, lass uns treffen. Und ich war um 4 da, um 6 ist immer noch niemand gekommen. Ach ja, er hat es heute nicht so eilig gehabt.
Das stimmt. Das Lustige ist, ich habe im Ausland, in Argentinien war ich, morgens immer spät dran, bin ich zur Bahn gerannt und irgendwann dachte ich so, okay, ich bin die Einzige, die rennt. In Deutschland rennst du oft mit mehreren, ja, zur Tram oder egal. Aber hier dachte ich auf einmal, und da war es direkt ein bisschen peinlich, ja. Und dann kann man, aber dadurch kann man halt erkennen, was ist denn hier eigentlich los, was bei den anderen offensichtlich nicht los ist, ja. Also,
ja.
Gut. Stefan, ich danke dir sehr. Jetzt haben wir ganz lange gesprochen.
Danke, danke.
Und ich wünsche dir alles Gute.
Danke, dir auch.